Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Das ist DRS1 am Sonntagmorgen, jetzt mit unserer Radio-Wochensendung aus dem Hotelschiff am See zu Murten.
Persönlich. Christine Hubacher im Gespräch mit Gästen.
Persönlich aus Murten. Meine Gäste kommen von da. Eins ist Ulrike Ebersold. Sie, die studierte Anglistin, führt zusammen mit ihrem Mann Bäckerei Ebersold, mitten im Städtli da. Ulrike Ebersold ist 39 und Mutter von einem 4-jährigen Bub. Der andere Gast hat quasi den Finken können überlaufen, jetzt persönlich da ins Hotelschiff. Es ist der Francis Moret. Er ist heute wieder Mathematiklehrer. Vorher hat er sich 20 Jahre mit Bildung und Medien auf kantonaler und eidgenössischer Ebene beschäftigt. Der Francis Moret ist Vater von 3 erwachsenen Kindern und seit einem Monat Grossvater. Herzlich willkommen. In Murten redet eine Mehrheit Schweizerdeutsch. Francis Moret, wenn ihr jetzt zu Ebersold würdet Brot kaufen, wie würdet ihr reden?
Ja, ich gehöre zu der Minderheit. Ja, man hört sehr schnell das. Aber bei Ebersold würde ich auf Deutsch bestellen. Wenn ich dort gehe, ein Wort kann ich sehr gut auf Deutsch, das ist Niederhoche. Ja. Schweizerdeutsch sogar. Und für meine Schwiegermutter kaufe ich manchmal Dinkelbrot. Mhm. Dinkelbrot, ja.
Und wieso würdet ihr dort Berndeutsch oder Deutsch reden?
Ja, weil in Murten, muss man schon sagen, die Mehrheit, sagen wir etwa 90%, 85% ist Deutsch sprechend, aber die Leute können entweder Deutsch oder Französisch bestellen.
Wie wäre das für euch, Ulrike Ebersold? Der Herr Moret kommt bei euch in den Laden, er redet mit einem Akzent Deutsch. Wie würdet ihr denn antworten?
Ich versuche eigentlich immer auf die Sprache einzugehen, die der Kunde hat. Also wenn jetzt jemand Hochdeutsch redet und ich merke, es ist französischer Hintergrund, dann rede ich auch Hochdeutsch, weil ich finde, das ist super. Eben, er gibt sich ja Mühe, mit mir so zu reden. Wenn jemand Französisch redet, rede ich Französisch. Redet jemand Englisch, rede ich Englisch. Ich tue einfach mit dem anpassen. Wenn ich merke, dass es irgendwo klemmt, also das ist sicher eher so bei englischsprachigen Touristen, die mal so ein Wort oder zwei können auf Deutsch und dann klemmt es. Und dann frage ich halt, redet er Englisch und dann können wir auf Englisch weiterfahren. Aber wenn jemand sich Mühe gibt, auch Englischsprechende oder Touristen versuchen, dass die Sprache vom Land zu reden, dann gebe ich mir eigentlich auch Mühe, so zu antworten.
Ihr seid ja bekannt, eben der Herr Moret hat es vorhin gesagt, für einen Niedlerkuchen. Könntet ihr das zum Beispiel auf Japanisch sagen, wenn ihr japanische Touristen hättet?
Auf Japanisch kann ich es leider nicht sagen. Ich kann mich wenigstens auf Japanisch bedanken.
Was heisst das?
Arigato. Wir haben japanische Kollegen über Bäckerei, also mehr Konfiserie haben sie dort, die wir auch schon dürfen besuchen. Ich habe mir früher mal so ein bisschen vorgestellt, dass ich dort eventuell mal so ein Praktikum könnte machen in Japan bei dieser Konfiserie. Das hat sich leider als Traum ist das stehen geblieben. Aber doch, da komme ich an meine Grenzen. Also mit Japanisch komme ich nicht sehr weit. Ja.
Wenn ihr das gehört, Herr Moret, eben, dass sich Frau Ebersold so anpasst, eben jetzt euch würde sicher Hochdeutsch antworten, jetzt reden wir hier Mundart. Das ist ja für euch nicht ganz neu.
Das ist mir ganz, nicht ganz neu, das ist klar, aber ich kann nicht Mundart sprechen. Ich verstehe es, ich verstehe Ihre Fragen, aber werde ich wahrscheinlich heute vor allem auf Hochdeutsch Antwort geben.
Aber ich muss sagen, für euch ist es eigentlich alltäglich, dass daheim bei euch in den eigenen 4 Wänden manchmal schon Mundart geredet wird.
Zu Hause?
Ja.
Zu Hause, wir haben es so gemacht, das ist für uns ein Lebenserfolg oder ein Erfolgserlebnis mit den Kindern. Meine Frau hat systematisch seit Anfang an Schweizerdeutsch mit den Kindern geredet und ich habe konsequent Französisch geredet. offizielle Sprache der Familie war immer Französisch. Aber die Kinder sind wirklich zweisprachig aufgewachsen. Und alle drei Kinder, die jetzt über 20 Jahre alt sind, alle drei Kinder sprechen sicher zwischen 4 und 5 Sprachen mit Freude. Und das ist für uns sehr schön.
Das. Also wenn ihr das sagt, die 4 oder 5 Sprachen, einfach weil sie schon zweisprachig sind, aufgewachsen, einfach das, einfach schon ein bisschen trainiert sind mit der Sprache.
Ich glaube, das hat wirklich sehr viel gebracht. Und auch Wissenschaftler sagen das, wenn man sehr früh anfängt, mit zwei verschiedenen Sprachkonzepte zu leben, ist das natürlich, das war wie ein Spiel für die Kinder, habe ich so erlebt, aber die Kinder vielleicht nicht so.
Aber wenn ihr jetzt am Familientisch seid?
Wir haben vor allem Französisch geredet, die Kinder sind auch an der französischen Schule gewesen. Hier in Mutten ist möglich, entweder auf Deutsch oder auf Französisch die Schule zu machen. Sehr interessant für alle Schweizer, vor allem jetzt heute. Mhm. Aber wir haben vor allem Französisch geredet, ja.
Ihr habt ja daheim, Frau Ebersold, ihr heisst Ulrike, das klingt schon speziell an, ihr habt daheim Hochdeutsch geredet.
Ja, genau. Also meine Eltern sind Deutsche und unsere Familiensprache war immer Hochdeutsch. Das ist schon so geblieben. Ich habe zwar als Kind nachher im Kontakt mit Schweizer Kindern natürlich auch von Schweizerdeutsch reden, mein Bruder auch, aber auch untereinander, auch mit meinem Bruder, wir sprechen beide Schweizerdeutsch, wir reden immer noch miteinander Hochdeutsch. Und das hat viele Kinder auch immer gesagt, wieso redet ihr jetzt plötzlich anders? Mit uns redet ihr Schweizerdeutsch. Und für mich ist es vielfach so, dass wenn ich eine Person halt kenne in einer Sprache, dann bleibe ich in dieser Hang. Und bei der Familie ist es natürlich für mich ganz besonders prominent. Halt. Also dort ist es einfach so, ich könnte so nicht anders mit meinem Bruder reden. Das ist wie eine Blockade dort. Hingegen alles andere wechseln ist eigentlich einfach.
Wie habt ihr denn in der Schule geredet? Also auf dem Pausenplatz klar, Mundart, und nachher, wenn es um die Standardsprache gegangen ist?
Also wenn ich wüsste das sicher nicht mehr, wenn ich nicht so ein Erlebnis hatte mit meiner Mutter. Ich habe mich dort angepasst, ich habe das aber sicher unbewusst gemacht und so geredet wie jedes Schweizer Kind. Bis zum ersten Besuchstag wahrscheinlich, wo meine Mutter hat dürfen hören, in Deutschstunde. Und ich durfte vorlesen und ich habe natürlich vorgelesen wie jedes andere Schweizer Kind.
Also das Mädchen ist im Haus.
Ja, genau. Genau so. Und ich glaube, meine Mutter ist auch fast vom Stuhl gefallen, als sie das gehört hat. Aber für mich ist das eigentlich irgendwie ganz normal gewesen. Das ist mir nicht aufgefallen. Und dann daheim hat sie mir gesagt, wie hast du jetzt geredet? Dann habe ich gesagt, ja, wieso, oder? Sie gesagt, ja, aber du hast ja gar nicht geredet wie daheim. Dann habe ich gesagt, nein. Und dann ist mir irgendwie auch bewusst geworden. Und dann hat sie gesagt, nein, das ist ja, das irgendwie für sie ist das natürlich sehr sicher furchtbar gewesen, in ihren Ohren, weil sie gewusst hat, ich kann es auch anders. Und dann hat sie gesagt, probier doch. Und ich habe eigentlich lange gebraucht. Ich habe ganz langsam angefangen. Das kann ich mich noch gut erinnern, dass ich einfach gesagt habe, wenn ich muss vorlesen, dann habe ich probiert auf Hochdeutsch, also so wie ich daheim rede.
Schönes Hochdeutsch.
Ganz schönes Hochdeutsch. Und wenn ich sonst in der Unterricht gefragt wurde, habe ich halt sehr schnell anders geredet. Und erst es hat ein bisschen längere Zeit gebraucht, bis ich das konnte.
Hat man denn nicht als Deutsche wollen gelten?
Ich weiß es nicht. Ich denke, man passt sich einfach an, dass man will einfach nicht anders sein als die anderen Kinder. Das ist eigentlich mehr so meine Erinnerung, dass ich das Gefühl hatte, ich bin gleich wie die anderen.
Wenn das jetzt hier in Mord, aber ihr sagt, ihr gehört zu einer Minderheit, Herr More, von den Deutschen und Deutschschweizer, wie ist denn eigentlich das Verhältnis untereinander?
Hier in Mutten ist das meines Erachtens und wie ich das erlebe, reibungslos, vor allem im Alltagsleben, da merke ich nie ein Problem. Ich habe das Gefühl, das ist so, weil diese Gegend seit Jahrhunderten in einem so gemischten Kultur lebt, verschiedene Religionen, verschiedene Sprachen und es macht wirklich kein Problem. Im Gegenteil, das ist würde ich sagen, ein Drum für die Gegend, auch touristisch und ökonomisch auch.
Gut, das klingt jetzt sehr optimistisch, aber Kinder wollen sich doch verstehen. Und nachher, oder wenn nicht jemand genau so redet, jetzt hat das vorhin Frau Ebersold gesagt, das ist immer Grund, für zusammen zu zickeln, für zusammen zu zanken und zu streiten.
Oh, die Welschen, oh, die Deutschschweizer.
Jetzt mal ehrlich.
Ja, diese Vorurteile
existieren. Ich weiss, dass ihr einen Preis habt bekommen für Mehrsprachigkeit und dass man das natürlich auch als grosse Qualität hier muss preisen, aber Kinder untereinander.
Ja, das weiß ich. Unsere Kinder sind groß geworden jetzt. Sie haben sehr viele Freunde, die deutschsprachige sind. Und ich weiß nicht, wie in der Schule ist, aber diese klassischen Modelle existieren sicher immer noch. Aber ich meine nur im Kanton Freiburg, war im Grossrat, in anderen Gegenden des Kantons ist das Thema viel akuter oder konfliktvoll, zum Beispiel in der Gegend Marli, wo in den Jahren 70 Siba gekommen ist, mit sehr vielen Angestellten, die nur Deutsch gesprochen haben, ist dort die Situation viel schwieriger, habe ich so erlebt. Diese Gegend ist eher ein Modell in diesem Sinn und ja, ich erlebe das so.
Stimmt das? Also ich erlebe es eigentlich auch so, wie der Herr Moret jetzt gesagt hat. Also, es gibt sicher dadurch, dass wir die Trennung haben von deutschsprachiger Schule und französischsprachiger Schule, gibt es natürlich dort schon ein bisschen eine Trennung und da findet man halt seine Gespändchen in den Klassen, wo man ist. Für mich persönlich jetzt hier, in der Schule, die ich jetzt Murten gemacht habe, habe ich wenig Kontakt gehabt. Das kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, wo man wohnt. In meinem Quartier hat es halt nicht so französischsprachige Leute gehabt. Ich habe das eigentlich erst so in meinem letzten Sekundarschuljahr habe ich Kontakt gefunden und habe dann gefunden, oh, und jetzt bin ich gerade fertig mit der Schule, jetzt, wo ich endlich die Leute lernen kennen für Französisch ein bisschen. Aber allgemein würde ich auch sagen, ich erlebe es eigentlich auch so. Ich erlebe es auch positiv. Es gibt immer natürlich Momente, wo das halt mal ein bisschen aufkommt, aber eher auch, finde ich es eigentlich sehr positiv. Es geht gut.
Ihr habt ja mit dieser Zweisprachigkeit oder mit dem Welschen etwas an der Fasnacht zu tun. Das müsst ihr mal erklären, Herr Moret. Ich habe das jetzt aber nur gerade im Vorfeld. Hat mir das jemand gesagt, ihr seid ein Fasnächtler, aber auf Welsch? Das müsst ihr noch ein bisschen sagen.
Ja, ich bin kein richtiger Fasnächtler. Ich war einmal vor etwa 6-7 Jahren an der Gastroabend. Hier zum Beispiel im Hotel Schiff gibt es auch Gastroabend, sind viele Leute am Freitagabend und es kommen Schnitzelbänke. Und ich habe für mich als erstmal das als eine Herausforderung gefunden, das wäre noch interessant, etwas zu machen als Welscher. Und wir haben mit einer Kollegin etwas, mit Trixi, etwas aufgebaut. Und ich bin im Fasnacht als Ambassador der Röstigraben.
Der Botschafter des Röstigrabens.
Ja. Und ich musste eine Person finden, was klappt, weil mit meinem Deutsch, wir sind gar nicht konventionell. Ich bin der Couchepin. Kennen Sie Couchepin?
Ja, ich glaube schon, ja.
Pascal, ja. Eben bin ich als Ambassador der Röstigraben. Und ich imitiere ein bisschen Couchepin am Fasnacht.
Könnt ihr da etwas hier uns vortragen?
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe im Moment so viel zu tun als Präsident. Wissen Sie, vorher war ich nur Ambassadeur der Röstigraben, wenn der Blocher noch im Bundesrat war. Und jetzt bin ich wieder der Chef und sogar der Präsident. Ich kann... Zum Glück kann ich wieder das Verb oder präsidieren konjugieren. Ich präsidiere, du hörst zu. Er, sie, es arbeitet. Wir entscheiden. Ihr zahlt. Sie stimmen ab und zu, ab oder zu. Die Demokratie ist ganz einfach so. Ich, moi, der Präsident, präsidiert und das Volk folgt. So geht das. Und jetzt,
Hat jetzt der Herr Moret schon als Ambassadeur vom Röstigraben gehört?
Jawohl, das habe ich. Ich war an dem Gastroabend auch dabei gewesen, wo der Herr Moret auftreten ist. Und ich muss sagen, es war eine super Schnitzelbank gewesen. Also wirklich ganz toll.
Habt ihr selber einen Vater zu der Fasnacht?
Ich habe die Fasnacht immer ein bisschen von weitem angeschaut, muss ich es mal so sagen. Wir haben einfach die Umzüge schauen. bis zum Jahr 2000, wo wir sie angefragt wurden, mein Mann und ich, als Prinzenpaar, ob wir das gerne machen möchten. Im ersten Moment habe ich gedacht, oh, no, no, nein, will ich das machen? Nein, auch nicht. Und dann habe ich mich überschnurren von meinem Mann. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht ist doch das wirklich noch ganz etwas Spezielles. Und ich muss sagen, es war ein super Erlebnis gewesen.
Was macht denn ein Prinzenpaar? Das kenne ich, ich kenne das nicht.
Ein Prinzenpaar ist eigentlich, hat so eine Funktion vom, ja, für mich war es eher so immer eine statistische Rolle gewesen. Das gehört einfach zur Fasnacht, das Prinzenpaar, das halt am Umzug teilnimmt. Es ist mehr, wo die Fasnacht eröffnet, wo vorliest oder zum Oberamt man jetzt hier geht und sagt, schaut, gebt uns jetzt den Schlüssel, jetzt sind drei Tage für die Narren. Und es sind so mehr so kleine Aufträge, die das Prinzenpaar hat.
Ist man dann schön angelegt?
Man hat einfach so ein Cape, so einen Umhang und einen Hut, wo jetzt hier schon lange Tradition ist. Und im Vorfeld, es hat mir dann eigentlich einen ganz tollen Einblick gegeben in die Fasnacht, was das alles beinhaltet. Und zwar als Prinzenpaar haben wir nachher die Glicken alle besucht. Wir haben sie entweder schauen, wie sie die üben, für Guckenmusiken üben oder wie sie die Wagenbau machen. Wir durften bis zu 9 oder zu 4 bringen. Und, aber man hat irgendwie ganz einen anderen Bezug bekommen. Man hat die Fasnacht von A bis Z miterlebt, mitgemacht und ist mal eigentlich als richtiger Teilnehmer dabei gewesen.
Als Prinzen, das ist fantastisch, als Prinzenpaar. Das bringt mich auf ein Thema wegen Paar. Ihr habt jetzt vorhin euren Mann angesprochen. Ihr habt vorhin schon gesagt, dass ihr eben eure Frau, dass sie immer Mundart geredet hat. Herr More, wie habt ihr eure Frau lernen kennen?
Ah ja, das ist noch interessant. Ja, wir haben uns in Macklingen kennengelernt. Ist sehr speziell. In einem Lager, aber nicht als Spitzsportler. Wir waren beide Leiter für Behindertensport. Sie im Kanton Luzern, hier ich in Freiburg. Und so haben wir uns kennengelernt. Ja.
Und nachher habt ihr offenbar sehr speziell geheiratet, habe ich gehört.
Sehr speziell, weiß ich nicht. Mit viel Liebe, ja. Immer noch. Und wir sind an der Kirche mit dem Tandem gewesen. Und wir fahren immer noch Tandem. An einem solchen schönen Sonntagsmorgen fahren wir zum Beispiel manchmal bis Arberg. An der Konkurrenz bei Konditorei Steffen nehmen wir eine Kuppe und fahren wir zurück mit dem Tandem. Das freut uns sehr.
Und ihr seid in die Kirche gefahren mit dem Tandem und eure Frau mit wehendem Schleier vorne oder hinten drauf?
Nein, das war nicht so kompliziert. Wir könnten doch mit dem fahren. Ja, ja,
kein Problem. Und hättet ihr euren Mann lernen kennen, Frau Ebersold?
Ja, meinen Mann lernen kennen hier zum Murten im Turnverein. Wir sind beide im Turnverein lange Zeit aktiv gsi und sie waren dort eine relativ grosse Gruppe, die viel zusammen unternommen haben, neben dem Sport. Und das war eigentlich ja, der Grundstein. Ja.
Wie sieht eigentlich, wenn ein Bäcker heiratet, die Hochzeitstorte aus?
wir haben also ganz schlicht, würde ich mal sagen. Mein Mann hat unsere Hochzeitstorte selber gemacht. Wir haben nie gross Wert gelegt auf viele Firlefanzen. Es war ganz eine schlichte Erdbeerquark, leichte Torte, die wir noch mögen nach dem fünften Gang und noch nach einem Dessert. Und das ist hat so gestimmt, das hätte nicht mehr müssen sein.
Ja. Ihr habt ja Anglistik studiert, ihr habt euch für Mathematik entschieden, Herr More. Ich kann das mit dieser Mathematik fast nicht nachvollziehen, dass man das kann oder will studieren.
Ja, wenn wir diese Sendung vorbereitet haben, war ich erstaunt, dass Sie so Mühe haben mit Mathematik, weil Mathematik kann auch sehr spannend sein.
Das ja.
Erstens ist das sicher sehr nützlich. Je nach Lehrer kann es spannend sein, sicher. Ja. Aber nicht nur. Das kann auch Spaß machen. Aber ich habe mich noch erkundigt nach der Vorbereitung, weil ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass die Leute so Angst oder Mathematik so nicht gern haben. Und dieses Jahr in Deutschland, habe ich auf dem Netz gesehen, hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung 2008 als Jahr der Mathematik erklärt. Und das Ziel ist, Mathematik soll vom Angstfach zum Freudefach werden. Das ist klar, das ist eine ambitiöse Herausforderung, aber das bedeutet auch, dass es ein Angstfach ist, scheint es für viele Leute. Und meines Erachtens, dass man ein bisschen Erfolg hat in Mathematik, muss es manchmal Klick machen bei den Schülern, wenn man etwas, eine Erklärung versteht zum Beispiel oder eine Lösung eines Problems. Und je mehr es Klick macht, desto einfacher ist für die Jungen, Mathematik zu lernen. Aber diese Angst müsste man als Lehrer, wenn möglich, wegnehmen, weil Mathematik ist nützlich in vielen Bereichen. Das kann spannend sein und Spaß machen. Bin ich schon überzeugt. Ja.
Aber wenn ihr sagt, es sollte vom Angstfach so zum Freudenfach werden, oder wisst ihr, wenn das richtige Wort nicht mehr, ihr kommt ja nicht darum, um eine Probe zu machen, jetzt will er wieder Schule geben.
Ja.
Strenge Probe.
Ja, wie auf Französisch, auf Deutsch, auf Geografie, das machen wir weiter. Aber ich glaube, in den letzten Jahrzehnten hat die Situation sich ein bisschen geändert. Die Jungen arbeiten auch zusammen. Sie bauen ihre Kenntnisse auf und Spaß und Erfolgserlebnisse sind schon im Zentrum vom Unterricht.
Hättet ihr schon gemerkt, einfach als Kind, ist das einfach ein Schulfach gewesen, das ihr gerne hattet oder wo ihr grosses Interesse hattet? Hättet ihr gerne studiert und brütet über mathematische Probleme?
Ja, es gibt andere Bereiche im Leben, die mich sehr interessieren, nicht nur Mathematik. Und als Junge, ich habe ein Matura A gemacht, das ist Lateinisch und Griechisch. Das bedeutet, an dieser Zeit war ich gut in Mathematik, aber das war nicht mein Lieblingsfach. Aber das Leben ist sehr vielfältig. Schön so.
Aber wieso hat er gekehrt?
Ich glaube, das war ein Interesse für diese Ergänzung zwischen ganz klassischen Materien und Wissenschaft. Ja.
Bei euch, Frau Ebersold, ist das Englische, das ich gepackt hatte.
Ja, ich habe schon sehr früh Kontakt hatte zum Englischen durch meinen Vater. Mein Vater war sehr viel auf Geschäftsreisen, hatte viele englische Kundschaften gehabt und hat auch immer wieder mal am Tisch halt mit uns ein Wörtchen Englisch geredet. Und wir haben auch die Kunden von meinem Vater zum Teil lernen kennen. Die sind auch hierher gekommen, Geschäftskunden, die wir halt auch getroffen haben. Und das hat mich eigentlich immer fasziniert, die Sprache. Ich habe sie immer gerne gehört. Es ist mir sehr ring gefallen. Ich auch einfach ein bisschen aufgeschnappt und immer gerne zugelassen. Und so war das so für mich eine Sprache, die ich eigentlich relativ einfach lernen konnte. Mit dem Französisch hatte ich leider ein bisschen mehr Mühe gehabt, am Anfang zumindest. Und ja, das ist eigentlich immer dabei geblieben, mein Ziel, so wirklich ganz gut Englisch zu können. Und aus dem heraus habe ich mich dann entschieden, Englisch zu studieren. Literatur zu studieren und auch ein Austauschjahr zu machen, einmal in den USA, für wirklich die Sprache ganz gut intus zu haben.
Und eure Abschlussarbeit war über afroamerikanische Literatur, habt ihr mir gesagt. Und nachher heiratet ihr und führt zusammen mit eurem Mann eine Bäckerei führen.
Ja, das ist so. Das war genau so. Gewesen, ja. ja, genau. Wo die Liebe hinfällt, ist eigentlich so ein bisschen, der Spruch, warum ich jetzt in der Bäckerei bin. Ich habe das Studium abgeschlossen, ich habe immer gesagt, ich mache das fertig. Und nachher bin ich an einem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, egal was ich jetzt mache, das wird alles neu sein. Und mein Mann hat gesagt, ja, willst du nicht probieren, weil es ist so schwierig, wenn wir nicht zusammen schaffen, dann haben wir auch schwierig, einander zu sehen oder einfach miteinander etwas zu machen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich probiere es mal. Ich habe immer gerne Leute gehabt und dann bin ich da eingestiegen und im Verkauf und habe bei meinen Schwiegereltern noch ein Jahr gearbeitet und habe gefunden, es gefällt mir sehr. Es ist interessant, es ist vielseitig und ich bin dann eigentlich auch bereit gewesen, mit meinem Mann das Geschäft zu übernehmen.
Aber ihr hättet doch eine Englischlehrerin werden zum Beispiel.
Das hätte ich auch können, ja. Ich bin aber nicht motiviert gewesen, das zu machen. Also, ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, eine Lehrerin, das liegt mir doch nicht ganz. Und da habe ich gesagt, ja, vielleicht probiere ich jetzt das mal in der Bäckerei. Es war sehr schwierig, sich das, mir das vorzustellen, was mich erwartet, was dort alles gibt als Arbeiten. Wenn ihr studiert, ist das halt irgendwie ganz etwas anderes. Und habe dann gesagt, gut, ich schaue einmal rein, kann es nicht beurteilen, bevor ich es nicht selber gemacht habe.
Hat man euch denn ernst genommen? Also, da kommt eine Studentin, die hat studiert, hat brütet über irgendwelche literarischen Probleme oder Aussagen und hat dort geschrieben, und jetzt kommt sie in Verkauf und muss plötzlich Dinkelbrot verkaufen.
Doch, also ich glaube, wir haben das einfach... das einfach weggelassen. Wir haben einfach gesagt, es hat mir niemand gesagt, oh, du, jetzt kommt sie vom Studium her und so, sondern wir haben einfach gesagt, jetzt fährt einfach jemand Neues an. Und die Verkäuferinnen, die schon eine lange Zeit da sind, die haben mich dann eingeführt und mir erklärt, wie es läuft, wie man Sachen verpackt, wie man verkauft, Kassen bedient. Und dann bin ich einfach, so nach Learning by Doing bin ich einfach eingestiegen.
Und so seid ihr auch zu Morten, habt ihr euch dann auch richtig gesettelt, oder? Also ihr habt vielleicht zuerst schon gedacht, noch ins Ausland zu gehen, oder seid ihr gegangen?
Gut, ich war während meinem Studium ein Jahr im Ausland und ich hätte sicher gedacht, nach meinem Studium hätte ich vielleicht irgendwo, wäre ich irgendwo anders hergegangen. So bin ich in Morten geblieben, das war aber nicht nachteilig, überhaupt nicht, sondern mir hat sie eigentlich immer gut gefallen. Und da bin ich eigentlich jetzt auch wohl immer noch da zu sein. Es ist ein schöner Ort.
Ihr habt vorhin gesagt, Herr More, wo die Liebe hinfällt. Ja, genau. Habt ihr da gesagt, wieso seid ihr eigentlich in Morten? Ihr seid ja im Grätzer Land aufgewachsen. Wieso hier Morten?
Ja, es gibt auch Zufälle im Leben, aber das ist für uns natürlich ideal. Silvia, meine Frau, kommt von Deutschschweiz. Ursprünglich St. Gallen-Appenzell, nachher nach Bern gezügelt. Und ich komme von Westschweiz. Und Morten war ideal. Ich habe zuerst in Freiburg gelehrt und nachher in Morten eine Stelle gefunden. Und für uns wird das für die Ewigkeit. Die Ewigkeit ist vielleicht nicht so lang wie in den Büchern, aber bis wir mit den Füßen vorne weitergehen. Sicher, ja. Das ist so schön, Morten.
Das ist für euch klar. Hier bleibt ihr bis zum Ende ihrer Tage. Oh,
nein, das kann man nie sagen. Aber ich glaube, es ist schon so. Ja, das gefällt uns sehr, sehr. Ja.
Ihr müsst etwas über das Haus sagen. Ich bin, wenn man da zum Hotel Schiff läuft, da in Murten, dann kommt man an einem sehr, sehr alten Haus vorbei. Und das gehört mittlerweile euch. Und ihr habt ja das selber auch sage ich das richtig, selber umbauen oder lassen umbauen und seid auf jeden Fall dort, respektive eure Frau, fündig geworden. Ihr habt dort beim Graben und Wühlen auf dem alten Estrich Sachen gefunden.
Wir haben umbauen lassen, ja, das stimmt. Aber meine Frau, das ist vor allem die Arbeit meiner Frau, ich war sehr beschäftigt mit meinem Beruf und sie hat das alles koordiniert und wir haben natürlich viele Goldstücke, oder sagt man so auf Deutsch, gefunden. nein, nicht solches. Pepiten und so, nein. Wir haben Briefe gefunden. Sie sind jetzt im Gang eingerahmt bei uns. Wenn Leute bei uns kommen und die Treppe hinauf laufen, sehen Sie eben eingerahmte Bilder. Ist nicht ganz speziell, aber für uns macht es eine Beziehung mit dem aus. Das ist wichtig. Es sind vor allem Briefe von Weinhändlern. Ein Herr Lichti zum Beispiel, der war hier in Murten Weinhändler. Er hat Rechnungen gemacht, geschickt, wie heute noch, ja.
Und die nur das. Aber das ist ja wie wirklich ein bisschen Schatzsuche. Und ihr wiederum, hättet ihr jetzt auch etwas hinterlegt für eure Nachkommen?
Ah ja, natürlich, aber da gibt es viel mehr Material. Unsere Pässe, alte Pässe, viele Zeitungen, aber sie sind sehr gut versteckt. Die Leute, die das wiederfinden, sind wirklich gute Erfinder. Nein,
machen sie Witze, wirklich?
Nein, das
ihre
hat,
alten
das
Pässe?
Ja, das hat, haben wir gemacht, ja. Ja, alles, was nützlich war und für uns nicht mehr nützlich war.
Also so habt ihr das Haus, wo ihr denkt, eben, dass ihr hier wirklich noch lang wollt bleiben in den Morten. Der hat vorhin etwas angesprochen gehabt mit dem Nidlkuchen von Ebersolz. Eben, wenn ihr für eure Schwiegermutter, die im Haus wohnt, dort geht etwas einkaufen, ihr müsst schnell ein Wort zu dem Nidlkuchen sagen. Weil man macht ja in den anderen Kantonen zum Teil macht man ja auch den Nidlkuchen. Wieso ist denn der hier zu Murten so speziell?
Es ist eine Spezialität aus dieser Gegend, also nicht nur Murten, sondern es wird um den ganzen Murtensee gemacht. Heisst auch Gâteau de Vuille, wird im Vuille halt ein bisschen anders gemacht. Die Zutaten sind meistens die gleichen. Es ist vielleicht, was sich eigentlich unterscheidet, ist die Herstellung. Vor allem unsere Herstellung ist ganz speziell, eine sehr aufwendige Herstellung mit verschiedenen 5 Schichten Nidl, die wir drauf tun. Es ist eigentlich das, was es ausmacht. Und es ist ein ganz leichter Kuchen, den die Leute eigentlich sehr, sehr gerne haben, was sie schätzen. Oder? Es ist einfach immer bekannter geworden, Murten und Nidlkuchen, das gehört irgendwie zusammen.
Ich kann einfach fast nicht glauben, dass es ein leichter Kuchen ist, wenn der 5 Schichten Nidl hat.
Ja, das ist richtig. Das sind viele überrascht. Es ist aber ein ganz luftiger Teig. Ich rede jetzt einfach von unserem Kuchen, das muss ich muss es einfach so präzisieren. Es ist ein ganz luftiger Teig. Natürlich sind es 5 Schichten Nidl, aber man weiss, ist ja klar, Nidl ist sehr dünn. Und das verbindet sich immer wieder und es ist sehr schwierig, viele Nidl auf den Kuchen zu bringen. Das funktioniert bei uns so, dass wir angesäuerte Nidl nehmen können, die ein bisschen dickflüssiger ist, wo wir eben durch das nehmen können. Mehr Nidl drauf tun. Das wird immer wieder während dem Backprozess wird da Nidl drauf da. Das wird immer wieder überstrichen. Wir nehmen einen Pinsel und wir tun das immer wieder zusammenrühren, wieder auseinanderrühren und so geht das in mehreren Arbeitsvorgängen. Und dann hat er am Schluss wirklich eine dünne Schicht Nidl. Das ist vielleicht, ich weiß nicht, 2-3 mm. Und unten dran hat er einfach den luftigen Teig, der vielleicht 2 cm, 3 cm ausmacht, je nach Grösse.
Wie viel machen ihr denn pro Tag? Wie viel so Nidlküchen?
Also, das ist sehr unterschiedlich. Weil wir halt auch sehr den Schwankungen ausgesetzt sind, von Saison, Nicht-Saison. Und da kommt es vor, dass wir mal halt, sagen wir, 20 Kuchen machen. Und manchmal halt, kann es sein, wenn es ganz super läuft, dass wir 100 Kuchen machen.
Pro Tag?
Ja.
Das ist auch bei euch, wenn man bei euch an eurer Bäckerei durchläuft, ist das einfach eine Bäckerei. Einfach wie, man stellt sich da nichts mehr weiter eigentlich vor. Und bei euch kann besuchen vor 3-4 Tagen und hinten dran rebelt es. Also wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Wie viele Leute habt ihr auf der Lohnliste?
Also wir sind insgesamt 20 Leute, die uns alle da unterstützen, in der Backstube, im Verkauf und uns eingerechnet, ja, in die 20 Personen.
Also hat es hinten dran wirklich viele Leute, die am Arbeiten sind, eben den ganzen Tag rund um die Uhr. Ich habe gesehen, wie irgendein Bäcker bei euch hat mit Pinsel eben die Nidl-Schicht dort in den Boden eingestrichen und dann die Öfen, die dort glüht haben, vor sich her glüht haben, Brot, das schön ist, parat gemacht worden. Einfach, was mich schon lange wundern ist, was macht man eigentlich am Abend mit den Resten? Das frage ich mich immer, wenn man in einer Bäckerei ist. Und dann, manchmal haben sie ja nichts mehr. Schratze, putze, alles weg. Aber manchmal steht noch so viel Brot rum.
Also der Idealfall ist natürlich, wenn möglichst alles Ratze, putze, weg ist. Das ist natürlich sehr schön. Es ist für am Abend, für die Kundschaft vielleicht weniger schön, weil sie doch nicht noch ein bisschen Auswahl haben. Wir versuchen aber eigentlich immer bis zum Schluss doch noch ein bisschen Auswahl zu haben. Und nehmen dafür euch auf, dass wir halt ein bisschen Reste haben. Aber das ist eigentlich für uns fast wichtiger, der Kunde, dass wenigstens am Abend noch kommt, dass er nicht muss sagen, wir haben gar kein Brot mehr.
Gut, so. Jetzt habt ihr Reste.
Jetzt haben wir Reste. Wir verteilen die einfach auch ein bisschen an unsere Leute, die bei uns arbeiten. Unsere Verkäuferinnen dürfen das Brot mit heimnehmen. Wenn wir andere Reste haben, Sandwich, sind unsere Bäcker glücklich, dann lassen wir die dort für in der Nacht, wenn sie morgen um 3:30 kommen können, arbeiten, haben sie Hunger und dann können sie sich dort an den Sachen, die geblieben sind, bedienen. Sie essen bei uns zum Morgen, also brauchen wir das Brot wieder für unsere Bäcker zum Morgen. Also wir haben eigentlich in dem Sinn eine gute Verwertung von unseren Resten und müssen eigentlich nichts fortschiessen.
Fällt denn euer Mann auch so früh an, 3:30?
Mein Mann fährt etwas später an. Er fährt meistens so gegen die 6 Uhr an und bleibt aber dafür auch am Nachmittag noch. Hingegen unsere Becken die fahren um 3:30 Uhr und sind am Mittag dann fertig.
Und wann fährt ihr an?
Ich habe mir das jetzt etwas anders eingeteilt, seit ich ein Kind habe, dass ich einfach am Morgen frei habe, beziehungsweise am Morgen einfach mit meinem Kind daheim bin und bringe ihn nachher, je nachdem, zu einer Tagesmutter auf den Mittag und komme dann auf den Mittag ins Geschäft und bin eigentlich dann am Nachmittag im Geschäft bis am Abend.
Bis nach mit Verkaufen, oder habt ihr dort einen anderen Job?
Mit Verkaufen und ich habe natürlich sehr viele andere Sachen. Ich mache die ganze Administration, das heisst, das ganze Rechnungswesen, die ganze Buchhaltung, Rechnungen schreiben, Rechnungen zahlen. Ich mache Bestellungen, Rohmaterialien, Verpackungsmaterialien, muss man immer wieder schauen, dass man alles hat, dass nichts ausgeht. Ich teile das Personal einteilen, gerade im Verkauf. Wir haben viele, die Teilzeit arbeiten. Dann hat eins Ferien, dann müssen wir wieder jonglieren und umtischen. Das braucht auch noch sehr viel Zeit. Ich kümmere mich darum um die Werbung, also Inserate, die wir schalten. Wir müssen wieder aufsetzen. Ja, es ist E-Mail-Anfrage ist immer mehr, kommt immer mehr. Offerten schreiben jetzt auch für Hochzeitsapparat oder so Sachen. Also, ja. Briefe schreiben brauche ich eher weniger, aber es kommt auch mal vorkommen.
Also einfach alles, was eine Geschäftsfrau muss machen muss. Also eigentlich ein riesiger Packen von Sachen und nachher ist eins krank.
Ja, nachher ist eins krank und dann versuche ich das irgendwie wieder umzuorganisieren. Wenn halt eins krank ist und eins Ferien hat, dann bin ich meistens die, die nachher einspringt. Und dann kann es schon mal sein, dass ich halt eins oder zwei gleichzeitig ersetzen und dann mein Zeug auch noch irgendwie probieren zu machen. Oder dann bleibt halt das Büro liegen. Das kann dann schon mal so sein, dass ich dann wirklich auch, ganz an meine Grenzen komme. Wenn ich morgen um 5:30 muss anfangen und am Abend mache ich immer noch im Geschäft.
Dann denkt ihr manchmal nicht, oh, wäre ich lieber Englischlehrer geworden?
vielleicht nicht so direkt. Und denke ich manchmal, ja, muss das so sein? Ich habe ganz am Anfang, als ich eingeschrieben bin, auch sehr viel gearbeitet. Obwohl eine Verkäuferin dann zumal krank war, bis ich einfach musste sagen, meine Leute, schaut, ich kann nicht mehr so weiter. Machen wir einen Vorschlag, wie können wir das anders lösen? Und da haben sich dann ganz tolle Vorschläge. Da hat einer gesagt, gut, ich komme mal früh. Und dann von dort weg haben wir eigentlich immer wieder können, anders organisieren und dass es für mich weniger hat gegeben. Und ich muss sagen, meine Verkäuferinnen sind alle sehr flexibel und sind auch sehr bereit, einmal einzuspringen, wenn es eigentlich nicht an ihnen wäre. Und umgekehrt, also sie springen für mich, ich springe für sie, ich springe auch für einen Angi. Und das ist eigentlich ganz toll, dass das so funktioniert.
Bei euch in der Bäckerei, ihr habt ja, wenn wir beim Beruf sind, wenn ihr jetzt das gehört, habt ihr als Direktor von educa.ch Francis More auch so streng müssen arbeiten?
Ja, sicher. Ja, ich habe sehr streng gearbeitet. Darum jetzt bin ich sehr froh mit ein bisschen mehr Lebensqualität. Das war sehr, sehr streng. Das war vor allem meine Koordinationsarbeit auf der nationalen Ebene. Und unser Land ist sehr föderalistisch, was ich sehr schätze. Aber diese Koordinationsarbeiten bedeuten sehr viele persönliche Engagement, bis man etwas erreicht in der Koordination.
Die sind ja zuerst beim Filminstitut gewesen, als pädagogische, Leiter oder wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das Filminstitut hat Filme ausgelernt für die Schulen. Und nachher hat sich das umgewandelt, wo plötzlich DVD, Video und DVD kam, hat niemand mehr Filmrollen in Bern bestellen. Aber das hat sich alles umgewandelt in so eine, ihr müsst das nachher sagen, in eine relativ komplizierte Bezeichnung, die ihr dann geschafft habt. Ich möchte so gerne hören, dass ihr uns das sagt.
Ja, das stimmt. Das hat in den Jahren 90 haben wir eine große Umwandlung miterlebt. Vom Filminstitut, von klassischen Medien zur neuen Technologien. Und was sie Kommunikationsschwierigkeiten haben, das ist SFIB. Ende Jahren 80 war ein Entscheid von Bund und Kantonen, eine Fachstelle zu schaffen im Bereich Computer in der Schule. Und sie haben das so ernannt, Schweizerische Fachstelle für Informationstechnologie im Bildungswesen. Das kann ich sehr gut auf Deutsch sagen. Ne? SFIB. Und am Telefon sagt man natürlich nicht Grözi, Schweizerische Fachstelle für Informationstechnologie im Bildungswesen, sondern More Filminstitut oder More SFIB oder
Educa. Ihr seid der Direktorwort von dem educa.ch. Das müsst ihr schnell sagen, was das ist. Man kann das im Internet schauen. Jetzt ja. Alle, die jetzt daheim sind am Computer, können schnell drauf gehen und ihr könnt wieder Lehrgang dazu machen.
Das ist eine Plattform, die ist von Bund und Kantonen finanziert. Das bedeutet von Erziehungsdirektoren Konferenz und vom Bund ist das Bundesamt für Berufsbildung, Technologie vor allem. Und das Ziel dieser Plattform ist Integration, sagen wir, der neuen Technologien oder Computer in den Schulen, vom Kindergarten bis in der Universität. Und das Zielpublikum ist vor allem Volksschule und Lehrerschaft. Ja.
Und was finden wir dort drauf?
Ja, EducaCA ist eine Plattform, nicht nur eine Webplattform, aber wirklich eine Plattform der Koordination auch zwischen Kommission und so weiter. Was das Publikum interessiert, das ist vor allem die Website. Und wir haben einen schweizerischen Bildungsserver aufgebaut in den Jahren 90. Und die erste Stufe war Information, eine Internet-Informationsplattform, wo man sehr viele Informationen über Bildungswesen findet.
Also zum Beispiel, wie funktioniert die Schule im Appenzellischen, wie ist das Schulsystem in Genf, wie ist es im Basel-Land, wo wir ja wissen, wir haben 26 verschiedene
Schulsysteme. Das ist ein kleiner Teil. Schweizerische Bildungslandschaft ist ein kleiner Teil vom Bildungsserver. Informationsteil, ja. Und die zweite Etappe, die wir aufgebaut haben, das ist die Informationsplattform heißt www.educa.ch, ein bisschen Werbung muss man schon machen. Und die zweite Etappe war eine Community-Plattform und die heißt www.educanet2.ch. Für die Community-Plattform muss man sich anmelden, schriftlich, also mit Schule. Unterschrift der Direktion. Es sind, die Mitglieder sind Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer vor allem. Und das ist wirklich ein Erfolg. In 3 Jahren haben wir 300.000 Mitglieder erreicht, die sich anmelden müssen. Das bedeutet, ein Drittel der schweizerischen Potenzial ist auf EducaNet 2, was in diesem föderalistischen Land wirklich ein Erfolg ist.
Also unter eurer Ägide war, dass ihr wirklich die verschiedenen Kantone zusammengebracht und gesagt, wir machen zusammen so einen Bildungsserver. Jetzt klingt das relativ einfach, aber wenn man denkt, wie eben föderalistisch die Schweiz organisiert ist und jeder für sich eigentlich funktionieren will, dann habt ihr nicht graue Haare bekommen, bis ihr alle zusammen gepaged hatten an Rundtisch.
Habe ich schon graue Haare bekommen. Ja, das ist klar. Ich habe das, muss man auch sagen, gar nicht alleine gemacht. Das braucht viel Unterstützung, sei es von den Angestellten, sei es von den politischen Gremien. Wir haben das wirklich zusammen gemacht. Aber das ist klar, das braucht sehr, sehr viel. Aber in der Schweiz baut man so auf mit sehr viel Überzeugungsarbeit. Das gehört dazu. Und das macht auch Spaß, weil diese Vielfältigkeit von Kulturen ist auch sehr interessant. Aber einige Sachen muss man wirklich zusammen machen, vor allem im Bildungswesen. Und jetzt zum Beispiel bin ich sehr erstaunt, dass das ist keine politische Sendung, scheint's, aber ich habe diese Woche gehört, dass SVP eben ziemlich vehement gegen Harmonisierung kämpfen wird. Und in diesem Land brauchen wir wirklich ein bisschen Harmonisierung. Und das ist die Wille der Kantonen, sehr föderalistisch. Aber was wir besser zusammen machen können, müsste man zusammen machen.
Also dort stehen zwei Meinungen nebeneinander. HARMOS, das ist das grosse Projekt, wo man sagt, man tut die Schule harmonisieren, also die 26 Kantone untereinander, dass es ungefähr den gleichen Bildungsinhalt hat, dass alle ungefähr am gleichen Ort sind nach 9 Jahren. Ich sage es jetzt ein bisschen vereinfacht. Ja. Und da gibt es aber Bestrebungen, die sagen, das ist auch ein Glück für die Schweiz, dass jeder Kanton ein anderes, ein eigenes Bildungssystem hat. Also. Ihr habt dann aufgehört, vor einem Jahr dort aus, ist das wegen der grauen Haare, wobei ich sehe noch nicht so viele graue Haare, ehrlich gesagt, seit hinter einem rötlichen Schimmer, dass ihr dann bei educa.ch habt aufgehört?
Ja, das hat viele Gründe. Ein Grund ist, das war bis jetzt eben diese Umwandlung, haben Sie beschrieben, das war eine schöne Arbeit, Pionierarbeit auch, Überzeugungsarbeit, und das war spannend, und jetzt sind nicht mehr so große Projekte. Ein großes Projekt PPP-SIN, das bedeutet Public-Private Partnership, Schule im Netz, ist jetzt fertig. Eben das kommt, es kommt jetzt eine neue Zeit, und das war ein Grund. Ein anderer Grund ist auch sehr privat. Unsere Kinder haben fertig studiert, und wir haben gerne ein bisschen mehr Lebensqualität, ein bisschen mehr Zeit, und man genießt das. Und vielleicht der wichtigste Grund war, auf meinem Büro hatte ich eine Pflanze, und ich habe immer gesagt, wenn die Pflanze die Decke erreicht, müsste ich fort, man muss nicht so lang bleiben. Und letztes Jahr hat die Pflanze die Decke erreicht. Und die Angestellten haben, wenn ich Educatia verlassen habe, haben die Angestellten mir ein Bonsai geschickt und gesagt, als Lehrer wird Bonsai sicher nie die Decke der Klasse erreichen. So bleibst du.
Und waren Sie denn traurig, dass die Pflanze Schatilli berührt hat?
Ja, ich habe in meinem Leben gelernt, wenn möglich, aber ich bin so, immer zufrieden zu sein. Ich habe das einmal in einem Buch von Solzhenitsyn gelesen, wenn er auch im Gulag war, im Leben immer zufrieden zu sein. Und ich bin immer zufrieden, und es sind andere Zeiten, das Leben ändert, und ich finde es sehr wichtig, dass man selber immer entscheidet, man kann nicht immer, aber wenn man kann, wo und mit was bin ich zufrieden im Leben, auch proaktiv arbeiten dafür, und bin ich ein glücklicher Mensch.
Aber können wir dir auch sagen, also es ist schön, dass Sie das so können, ja, sagen, aber hat man denn wirklich das Glück immer so selber in der Hand?
Nein, das hat man nicht immer, aber man kann sich, ich glaube, schon ein bisschen so aufbauen, dass, wenn es möglich ist, meistens das in Hand hat. Und wenn es möglich ist, es funktioniert. Bei mir hat es bis jetzt funktioniert. Ich sage, ich bin ein glücklicher Mensch. Aber wie weiter, weiß ich auch nicht.
Beneidenswert, wenn man das hört, Frau Ebersol, das
ja,
sagt ihr.
Ja, sehr. Also gut, ich habe es eigentlich ein bisschen ähnlich. Ich bin auch glücklich. Ich habe manchmal hat das Glück schon ein bisschen selber in der Hand. Es ist schon so, ein Geschäft verlangt einem vieles ab. Und ich versuche mir manchmal zu überlegen, wie kann ich es anders organisieren, dass es für mich auch ein bisschen, eben mehr so ein bisschen Lebensqualität gibt, ein bisschen mehr Zeit für mich. Das ist eigentlich das, was das Schwierigste ist am Ganzen, sich so können zu organisieren, dass für einen selber auch noch Zeit bleibt.
Ihr seid ja jetzt offenbar sogar in der Backstube, manchmal, weil ihr so gerne neues Zeug ausprobieren könnt, das man auch eben könnte wieder anbieten. Und das hättet ihr wahrscheinlich nie gedacht, dass ihr mal selber in der Backstube werdet stehen.
Richtig, das habe ich eigentlich nie gedacht. Ich bin davon ausgegangen, dass ich mal den Verkauf und mich um das kümmere und um das Administrative. Und dann gibt es halt einfach Momente in einem Geschäft, und gerade in einem kleinen Geschäft, wo plötzlich heisst, da Hilfe, uns fehlt jemand in der Backstube, kannst du nicht kommen. Ich dachte, irgendwie hat es mir noch Spass gemacht, ich hätte eigentlich gerne mich dort noch mehr engagiert, aber ich konnte einfach nicht alles machen, und da einfach zwischen, wenn es halt irgendwie Not am Mann war, bin ich halt in der Backstube und habe geholfen, mal Niedelkuchen fertig machen oder gewisse kleine Sachen. Jetzt ist es wirklich so, man kann so viel Neues, wir versuchen unserer Kundschaft immer wieder neue Produkte zu bieten, einfach Abwechslung, und durch unsere Kontakte mit vielen Bäckereien, anderen Bäckereien, internationalen Bäckereien, sehen wir immer wieder neue Sachen, neue Produkte. Wir hätten unheimlich viele Ideen, von was wir alles noch machen könnten. Und wenn es halt die Backstube klemmt, dann habe ich schon gesagt, so, und jetzt hier ist das Rezept und jetzt backe ich das. Und dann probieren wir das wenigstens mal aus. Und wenn es etwas ist, dann können wir dann irgendwie weiterfahren und schauen, wie wir die Produktion einbauen.
Wie was zum Beispiel? Einfach ein kleines Beispiel, uns ein bisschen Zeit davon.
Ja, fällt mir jetzt irgendwie irgendein Kuchen, den ich mal gesehen habe. Oder Muffins ist mal ein Thema, vielleicht in abgehandelter Art. Oder irgendwie ein Kuchen, wo uns jemand mal ein Rezept gegeben hat und mir gefunden hat, oh, das ist super und es hat niemand Zeit, das zu machen. Ich habe gesagt, gut, mache ich es. Oder? Und dann kann ich das am Nachmittag machen. Man kann das, ja, man kann so viele Sachen machen. Es ist wirklich, das ist ein tolles Gebiet. Man kann sehr, sehr kreativ sein.
Ihr habt ja 30'000 Franken gewonnen letztes Jahr. Kann ich sagen. Örtli-Preis, ein renommierter Preis, den man bekommt, wenn man sich für die Mehrsprachigkeit einsetzt. Was macht ihr mit dem Geld?
Es kommt immer noch die gleiche Frage. Im Moment ist das Geld auf einem Konto, in Bank. Aber ist nie mehr sicher in Bank. Im Moment scheint es ja. Muss man etwas mit dem machen.
Ich würde es unter die Matratze legen.
Für mein Glück brauche ich das nicht, das ist auch etwas. Aber ich habe gedacht, ich werde das eben für Aktivitäten, die etwas mit, sei es in der Familie oder sonst, die etwas zu tun haben mit Brückenbau zwischen den Sprachen, zwischen den Menschen, brauchen. Und ja, das Nächste, was ich machen werde, das ist, es gibt in einem Monat hier einen Slow-Up. Das ist bekannt in Murten. Die Leute fahren mit dem Velo oder sonst anderes rundherum den Murtensee und die fahren gerade vor unserem Haus. Und die Leute, die uns kennen oder die Leute, die heute finden, ah, das wäre noch lustig, bei Morgen zu kommen, werden wir im Garten die Leute einladen, zu etwas zu trinken. Sie haben sicher Durst. Und sie kennen zu lernen und vor allem unsere Freunde. Yes.
Das also ist beim Slow-Up empfiehlt sich da, in der Nähe vom Hotel Schiff unten durch zu fahren und beim Herr Morgen in schnell in den Garten zu schauen. In dem Fall, da hat man auch ein bisschen etwas davon.
Genau.
Ihr seid schon auf dem Gump innerlich, weil heute am Nachmittag seid ihr schon zu Berlin, wenn alles gut geht, Frau Ebersold. Noch ganz schnell.
Ja, das ist richtig. Ich habe mit meinem Mann zusammen eine Reise gebucht, mit den Bäckern zusammen vom Richemont Club. Ein Wochenende in Berlin, wo wir auch verschiedene Bäckereien anschauen. Dann ist die Anfrage hier vom Persönlichen.
Und ihr habt so nett eure Reise umorganisiert.
Habe ich meine Reise umorganisiert, richtig. Und fliege jetzt halt heute Nachmittag nachher, dass ich da morgen bis morgen Abend noch da mitmachen kann.
Mit eurem Mann zusammen könnt ihr in Berlin sein und ja, vielleicht neue Sachen aus Berlin, genau, neue Brot oder genau, neue Küche aus Berlin könnt mitbringen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Gute Reise, dass das alles klappt nach Berlin.
Merci
vielmals, Francis Morin. Merci vielmals, Ulrike Ebersold, seid ihr jetzt persönlich gekommen. Euch allen noch ganz einen schönen Sonntag.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.